ARD Sounds.
Dann hast du vegane Gerichte gepostet und dann schreiben die Leute drunter, und wo ist das Schnitzel?
Wer macht denn alles richtig? Wer kann das denn so? Und ich liebe Veganer. Ich finde es toll, dass sie das machen. Und ich finde auch toll, dass sie uns auf die Finger hauen und uns immer wieder einen Seitenhieb geben und sagen, hier, probier das doch so mal.
Weil sie da sehr von überzeugt ist und damit tatsächlich auch glücklicher ist, als eben so in dieser klassischen Teilzeitmonogamie, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde es immer so schwierig zu sagen, man lebt monogam, wenn du irgendwie mehrere GeschlechtspartnerInnen hattest. Also schlafen wäre ja auf Platz 1, damit könnte ich mein Geld verdienen. Ich bin so gut im Schlafen.
Sehr ehrenwert.
Ich mag deine Gedanken total gerne, aber ich glaube, da bist du so ein bisschen zu streng auch zu dir.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Ruth Moschner
und
Leser.
Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Liebe 1 plus 1 Fans, ihr seid ein großer Teil von dem, was diesen Podcast ausmacht. Vielleicht habt ihr es schon gesehen und gehört. Wir entwickeln 1 plus 1 gerade weiter. Zum Beispiel gibt es uns jetzt als Videopodcast. Umso wichtiger ist uns eure Meinung. Nehmt an unserer Community-Umfrage teil und helft uns, 1 plus 1 noch besser zu machen. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Hallo, wie war deine Woche?
Mir geht's toll dieses Mal, also...
Letztes Mal war doch auch supi.
Ja, weil da hatte ich eine zu große Unterhose an. Das Problem habe ich jetzt lösen können.
Wie hast du das denn gelöst?
Ich habe meine Lieblingsunterhosen gewaschen.
Hast du denn nur zwei? Oder drei?
Ich habe doch extra den Plural benutzt. Meine Lieblingsunterhosen habe ich gewaschen.
Ich sag ja immer Hosen, weil es sind ja zwei Beine. Das heißt, eine Hose ist ja immer Plural. Boah, bei dir zumindest. Oder bei mir.
Das ist so ein Strumpfhosen-Kacker.
Hello?
Mindset, ne?
Call me Korinthenkackerin. Setz mein zweiter Vorname.
Hast du schon mal eine Korinthe gegessen?
Ja. Ah, mag ich nicht. Bin ich raus.
Ja, ich finde das so komisch, weil ich dachte, das wären alles einfach Rosinen.
Ja, irgendwie sind es doch alles Cousinen, oder?
Ja.
Sie sind alle irgendwie miteinander verwandt.
Aber ich, ja, voll ist es ja auch, aber ich dachte, Rosinen wäre der Überbegriff dafür. Aber es gibt ja Sultaninen, Korinthen und Rosinen.
Ja.
Und Bruder, chill doch mal. Also, es reicht doch, wenn wir eins haben, oder?
Das davon. Ist halt die Verwandtschaft.
Nun gut. Also uns wurde ja jetzt schönerweise vorgetragen, dass es hier eine Frage gibt, die vorbereitet wurde. Und also die Neugierde in mir, über die wir auch in der letzten Folge gesprochen haben, verlangt von mir, dass ich diese Frage sofort einfordere. Ruth, bist du damit d'accord?
Ich möchte nicht, dass du dich schlecht fühlst.
Das ist schön. Dann,
wir wollen das gute Unterhosengefühl nicht wieder einreißen.
Ja, das ist ja so schmerzfrei. Ja, Mann, her mit der Frage jetzt. Hopp, hopp.
Hallo, mein Name ist Aki Bosse. Ich hätte eine Frage, und zwar, wie würdet ihr den Platz beschreiben, wo ihr euch am allerbesten entspannen könnt? Also wo ihr zur Ruhe kommt und wo ihr das Gefühl habt, hier kann ich gut regulieren.
Zirp, zirp, zirp. Gibt es so den einen Platz für dich?
Nee, also es gibt schon diesen Platz so am Ende des Tages. Ich habe ja auch in der letzten Folge schon über mein Kimchi-Essen im Bett gesprochen. Also ich bin ein großer Fan von dem Bettessen. Ich weiß nicht, warum von manchen Leuten da die Lippe zuckt, wenn man solche Dinge ausspricht. Aber ich liebe es, im Bett zu essen. Also mein Runterkommen-Moment des Tages auf jeden Fall so im Bett auf der linken Seite liegend und irgendwas essend und schauend. Das ist so für mich Entspannung. Das finde ich toll. Aber es gibt halt auch einfach so Momente, manchmal ist man ja so unabsichtlich draußen und dann scheint die Sonne und du bist so, ey, eigentlich habe ich Zeit, eigentlich kann ich mich hier einfach kurz hinsetzen. Und das nehme ich dann als sehr, sehr erholsam wahr. Wie ist denn bei dir, Ruth?
Also bei mir sind es ganz viele verschiedene Orte, die ich mir gar nicht erklären kann. Ich glaube, es sind so epigenetische Orte, also dass die irgendwie was mit meiner DNA zu tun haben, von fromm Jahrhunderten away. So. Also anders kann ich es mir nicht erklären.
Welche Orte denn?
Also es gibt in Polen zum Beispiel ein paar Orte, wo ich denke so, ja, bin ich total bei mir. Berlin ist auch ein Ort, wo ich denke,
polnische Wurzeln.
Es ist sehr kompliziert bei mir, sehr kompliziert. Okay. Also ich habe ganz, ganz viele Einflüsse, sehr viele osteuropäische Einflüsse, ein bisschen skandinavisch, was aber wahrscheinlich so klassisch Wikinger-Gedöns oder so ist, aber sehr viel heutiges Polen, sehr viel heutiges Tschechien, Westukraine, noch weiter Baltikum und so. Das hat alles mit meiner familiären Völkerwanderung letztendlich zu tun.
Ich würde sagen, dass bei den meisten Menschen ziemlich komplex ist, wenn man denn so weit in den Stammbaum gucken kann. So, das kann ja nicht jeder. Finde ich interessant, dass du da so viel Infos hast.
Also es lassen sich schon ganz gut irgendwie so ein paar Sachen lassen sich erklären. Was ich, warum ich mich in London so gut fühle, kann ich nicht so wirklich erklären. Also so, aber das ist auch so. Also es gibt ganz unterschiedliche Orte auf dieser Welt, wo ich total mich fühle. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücke, wo ich einfach bin. Ja, wo
okay,
ich
das
so
ist
glücklich
jetzt
bin und gut und so. Es sind aber oft auch so, sind oft so krass energetisch aufgeladene Orte. Also gar nicht so, man sitzt auf einer Blumenwiese, die Vögel zwitschern und es ist einfach nur toll, sondern es ist eher so, das Leben pulsiert. Mm. Es ist total krass viel um einen rum. Mhm. Es ist super viel Geschichte um einen rum. Positiv, negativ, Kontraste. So und
das beruhigt mich.
Das beruhigt mich.
Ah, ja. Also ist das spannend, weil das ja für dich dann direkt auch, also im entferntesten Sinne mit Reisen zu tun hat. Oder bist du jetzt jedes Wochenende in London? Lebst du in Polen? Was ist denn, wie hast du denn feststellen können, dass das ein Ort der dich immer entspannt?
Ja gut, in Berlin ist es zum Beispiel auch. Also ich liebe Berlin auch. Also es ist auch, manchmal mögen wir uns nicht so gerne, aber es gibt auch Orte in Berlin, die total gut zu mir sind. Mhm. Und die Stadt hat mir grundsätzlich auch echt total gut getan. Mhm. Also daher finde ich das so, ja, ist für mich so Nummer eins Stadt. Und ich weiß, dass sie echt polarisiert und das wirklich auch viel besser gemacht werden könnte hier. Aber ich weiß nicht, fühlst du das mit Mannheim auch? So, bist du geboren in Mannheim? Weil ich bin ja nicht in Berlin geboren. Mhm.
Also ich bin gebürtiger Mannheimer, aber ich wohne auch seit 7 Jahren in Köln jetzt. Also ich bin auch geflüchtet von zu Hause.
Ach krass.
Ja.
Warum hast du rüber gemacht?
Ich bin nach Köln, weil ich mir eingebildet habe, dass so eine Medienstadt für die Träume, die ich als Musiker hatte und so, ja schon mal ein besserer Anfang ist als in Mannheim zu bleiben. Und generell war in mir so dieser Durst zu schauen, was so links und rechts gibt, damit ich irgendwann mal weiß, wo ich hin möchte, so um das so plakativ auszudrücken. Und da war Köln einfach eine gute Adresse, weil es sind nur 230 Kilometer entfernt von Mannheim. Genau, das heißt, ich bin noch nah bei meiner Familie, zu der ich sehr verbunden bin und natürlich auch ein bisschen Verantwortung trage und kann trotzdem mich irgendwie selbst verwirklichen und bin weit genug weg, dass ich so, ja, also ich liebe Köln auch einfach. Also ich konnte mich schon immer mit dem, was man über Köln sagt, identifizieren.
Was sagt man über Köln?
Naja, dass die Leute dort sehr offen sind und herzlich und warm und du kannst alleine in eine Bar gehen und kommst mit 5 Freunden raus. Das ist so, das, was ich so als Person auch zu repräsentieren versuche. Deswegen, damit kann ich mich identifizieren.
Und hast du da jetzt so einen Ort, was Aki wissen wollte?
In Köln?
Ja, oder
ja, mein
wo,
Bett.
Wo ist dein Ort? Echt, egal, wo dein Bett steht, ist dein Wohlfühlort, dein, da komme ich zu mir und Hauptsache Kimchi ist am Start.
Ja, also ich finde es spannend.
Machst du das eigentlich selber?
Nee, ich habe einen Laden, den ich gatekeepe, der einfach wahnsinnig gutes Kimchi selbst macht. Mhm. Das ist ein koreanischer Supermarkt, die machen das selber und es ist grandios. Also ich muss mich gar nicht an dieses Rezept wagen. Nee, aber ich finde es spannend, wir haben die Frage ja verschieden beantwortet. Mhm. Ich habe ja eher so geguckt, so ja, was bringt mich so im kurzen Moment irgendwie runter? Und bei dir war es ja eher so ein globaleres Gefühl von Entspannung, das du verspürst, wenn du in London bist, komischerweise.
Ja.
Und bei mir war es ja eher so, ja, wenn ich jetzt hier auf der Bank sitze und die kann überall sein, wenn die Sonne scheint, komme ich zur Ruhe. So, checkst du?
Ja, die Momente kenne ich auch. Also die können ja auch wirklich überall sein. Das ist ja dann auch irgendwie so, wenn irgendwie alles so im Flow ist und man einfach, ja, das Leben dann in dem Moment einfach schön ist. Einfach.
Voll. Ja. Wenn ich das aber globaler beantworten würde, dann wäre es tatsächlich auch irgendwo in Mannheim, glaube ich. Mhm. Also so auch einfach zu Hause bei meinen Eltern.
Ja.
So ist das Schönste im so Erwachsenenalter, wenn du so viel unterwegs bist und so, einfach zu Hause sich bemuttern lassen so und dieses Essen von Mama essen. Und das ist auf jeden Fall Peak-Erholung für mich, ja.
Hat dir deine Mutter Kochen beigebracht?
Nee, Kochen habe ich mir selbst beigebracht. Mhm. Ich konnte nicht kochen, als ich ausgezogen bin. Aber so der Effizienzgedanke und auch so der gesundheitliche Gedanke, so es ist halt günstiger und ich habe unter Kontrolle, was da reinkommt. Und vor allem, wenn du gut kochen kannst, was ja ein tolles Ziel ist, ich bin jetzt kein krasser Koch, aber so zumindest, ich weiß, was mir schmeckt. Und wenn ich irgendwas esse, was ich nicht selber gemacht habe, was mir schmeckt, dann weiß ich, wie ich diesen Geschmack reproduzieren kann. Und ich kann mich eigentlich immer so bekochen, dass ich so super glücklich bin und gar nicht so Geld dafür ausgeben muss, sonderlich. Und das ist doch ein tolles Lebensziel, das ja nicht lange Arbeit erfordert. So.
Was sind so deine Go-To-Zutaten, wo du sagst, das brauche ich und dann bin ich relativ schnell am Start mit was Gutem, Gesunden, glücklich machenden Gedöns?
Zutaten?
Ja.
Da fällt mir jetzt per se auf jeden Fall eine Sache ein, auf die ich nicht stolz bin. Feta.
Warum bist du nicht stolz drauf? Weil Milchindustrie oder?
Also so, ich habe ein sehr, sehr hartes Dilemma mit mir selbst, weil ich eigentlich alle Facetten vom Veganismus 100% unterstütze und verstehe, aber die PS nicht auf die Straße kriege. Mhm. Also ich bin so ein Opfer meiner eigenen Bedürfnisse nach so gutem Geschmack und irgendwie Gewohnheitsessen, dass ich es nicht schaffe, diesen endgültigen Switch hinzukriegen. Und diese Debatte führe ich jeden Tag neu mit mir. Und das nervt mich ein bisschen.
Ah, krass.
Ja, deswegen aber so Feta, Mozzarella. Aber wenn wir auf Gemüseseite sind, dann sind es oft irgendwie Gurken, rote Beete, die mich sehr glücklich stimmen. So, ja.
Ich finde, Feta, hast du vollkommen recht. Wenn man das mag, finde ich das Dupe sozusagen. Das ohne Tierleid ist, finde ich auch nicht so nicht optimal geschmacklich, ja.
Ich liebe es, Mozzarella zu snacken, so on its own.
Ganz ohne alles.
Naja, das Einzige, es ist so komisch, weil es wirklich eine Eigenart ist. Ja. Ich brauche wirklich nur so eine kleine Schüssel. Wenn ich so Hunger habe und ich will jetzt entspannen in meinem Bett und irgendwas essen, dann nehme ich mir eine kleine Schüssel, dann schmeiße ich da den Mozzarella-Ball rein, salz das kräftig und lasse nur einen Schluck Wasser da drüber laufen, sodass der quasi in der Salzlake liegt. Und dann, es klingt so komisch, Leute werden denken, der Junge ist verrückt.
Nein,
aber,
sprich dich aus.
Ich mag, der ist ja so auf eine spezielle Art hergestellt, dass er ja so Schichten hat. Das heißt, ich zupfe da Haut für Haut auseinander und führe es mir, also nein, ich esse
zu.
Es. Ja.
Bitte.
Ja, und esse das.
Ja, okay.
So, und ich mag das ist halt so, ist so easy, das zu essen, so schnell gemacht, wenn es irgendwie schnell gehen muss und ich irgendwas snacken will, dann ist das einfach mein Go-To, deswegen fällt es mir schwer. Aber was ist denn bei dir so eine Zutat, wo du sagst, das ist mein Go-To?
Gute Frage.
Gute Frage. Wie haben wir? Sie stellt mir die Frage, ich stelle sie zurück und sie sagt, oh, gute Frage. Boah, Lesern.
Nein, ich habe gerade wirklich geil. Weiß ich nicht. Also ich habe tatsächlich jetzt gar nicht so ein Favoriten-Lebensmittel, weil ich mag die Abwechslung. Ich bin halt so, ich mag grundsätzlich keinen Dogmatismus. Also ich finde es super, wenn jemand mit seiner Lebensrealität Veganismus vereinbaren kann. Ich bin zum Beispiel jemand, ich muss glutenfrei essen und ich kann nicht vegan sein. Also vegan ist ja das ganze drumherum noch zusätzlich, aber ich kann nicht auf pflanzliche Lebensmittel mich nur fokussieren, weil da so viele Sachen wegfallen würden und du dann so eingeschränkt bist, gerade wenn du viel unterwegs bist. ich nehme sowieso immer mein eigenes Brot mit und mein ganzes, ich nehme meine Pflanzenmilch mit, ich reise, der halbe Koffer ist voller Lebensmittel. Ehrlich? Eigentlich, weil ich halt so bestimmte Sachen, ne, so meine Erbsenmilch oder dann eben mein glutenfreies Brot.
Selbst entwickelte Erbsenmilch.
Schön wär's. Aber ja, also ich denke mir auch immer so, das wäre total cool, weil es so viel ausmachen würde. Mhm. Aber ich denke dann auch so, wenn ich auf bestimmte Sachen verzichte, ich meine, ich nehme so gut wie keine Milchprodukte seit meinem 20. Lebensjahr zu mir. Mhm. Da fällt schon sehr viel weg. Also zum Beispiel, ja, Feta zum Beispiel finde ich super auch. Also den gönne ich mir auch ab und zu. Aber ich versuche für mich eben raus aus diesem Dogmatismus zu gehen und zu sagen, okay, das vertrage ich, da ist dann eben kein Gluten drin, dann würde ich halt dann eher das kaufen und das andere. Also ich finde so, mit schlechtem Gewissen essen macht ja dann deinen Mozzarella auch nicht besser, weißt du? Dann, wenn du den isst und ein schlechtes Gewissen hast, dann ist es ja auch irgendwie doof. Und ich finde so, jeder kleine Schritt in die Richtung, dass man sagt, okay, darauf kann ich jetzt, ich finde Verzicht auch in dem Zusammenhang auch so albern, weil es gibt ja schon geile andere Sachen.
Die Kaufkraft ist eine politische Entscheidung. Mhm. Also das, wo wir, dass wir kaufen und unterstützen, da fließt mehr Kohle, davon, das wächst und so weiter und so fort. Aus diesem Gedanken heraus ist eine Reduktion dieser Geschichten definitiv etwas, was hinhaut und auch, ne, funktioniert im Großen und Ganzen. Wo es halt bei mir so auch, also abseits von Dogmatismus, mein Problem ist einfach mein Moralverständnis in dem Sinne. Und so natürlich tue ich der Welt als Individuum besser, wenn ich kleine Schritte gehe. Aber im Moralkorsett, das ich mir selbst auch anziehe, weiß ich, baue ich Scheiße. Mhm. So, weil ich eine Industrie unterstütze, die leider sehr ausbeuterisch ist und das halt oder Individuen, die sich nicht wehren können, so dagegen. Ja. Und das ist so, eigentlich willst du das nicht mehr machen. Ich bin wie ein Raucher, der Zigaretten raucht, weiß, das ist scheiße für die Gesundheit, für meine Mitmenschen, für die Umwelt, aber kann dann trotzdem nicht aufhören, sie mir anzuzünden. So. Und das ist so, was mich einfach nervt so im Alltag ein bisschen.
Also ich find's mega, dass du dir so viele Gedanken, ich kenne all diese Gedanken total. Und dann denke ich aber an all diese Leute, die mit einem Privatjet einfach von Stadt zu Stadt fliegen. Und ich denke so, wenn wir da anfangen würden, da wäre so wahnsinnig viel schon verändert, auch für die Umwelt letztendlich, auch was den Lebensraum von Tieren angeht. Und ich glaube, jeder einzelne Schritt macht schon was aus. Und ich habe es selbst erlebt, mein Junge. Als ich vor 30 Jahren aufhörte, mich Produkte zu mir zu nehmen. Nein, da gab es nur Sojamilch. Vor 30 Jahren gab es einfach nur Sojamilch. Ja. Und da sind jetzt mittlerweile so viele Pflanzendrinks entstanden, was total geil ist. Und du hast mittlerweile so eine tolle Auswahl. Also ich liebe diese Entwicklung total. Deswegen hast du vollkommen recht so, dass man sagt, ne, je mehr Leute diese Sachen kaufen, desto mehr ist die Entwicklung, desto mehr investiert dann wieder die Industrie, die ja letztendlich am Ende des Tages nur Geld verdienen will. Und dann entwickeln sie vielleicht irgendwann mal so einen Mozzarella, den man dann so abblättern kann, womit du dann wieder glücklich bist.
Ja, vielleicht habe ich gerade den Denkanstoß gesetzt, dass jemand denkt so, das soll nicht nur so schmecken, das muss auch die gleiche Haptik haben.
Ja, aber ich finde, beim Essen ist ja auch so, also du brauchst ja Nährstoffe, Proteine, Kohlenhydrate und eben, ne, Gedöns und Fett. Und da ist dann immer die Frage, was brauche ich in dem Moment? Brauche ich den Geschmack? Brauche ich das Mundgefühl? Brauche ich eben genau diese Nährstoffe in dem Moment?
Ja, ich verstehe. Ich würde sagen, es gibt da ja auch Alternativen. Also es gibt ja Mozzarella, es gibt ja auch so mit weniger Fett und sowas. Der ist ja auch sehr proteinhaltig. Der ist dafür nicht so salzig wie Feta. Also das gesundheitlich Problematische bei Feta ist ja der Salzgehalt zum Beispiel. Also am Ende des Tages ist ja wahr, auch dass es jetzt so viele Pflanzenmilchalternativen gibt, ist wegen der politischen Entscheidung, sich gegen die Milchindustrie hinweg für pflanzliche Produkte zu entscheiden. Aber am Ende, also mein Moralverständnis geht darüber hinaus, was andere tun, right? Also so, ich verhalte so, nur weil jemand anderes einen Hund schlägt, schlage ich keinen Hund. Und das macht es auch nicht besser oder schlechter, wie ich mich persönlich verhalte. Es geht um die Integrität von einem selbst und auch dein Selbstbild und auch was ich nach außen hin repräsentieren möchte. Und da bin ich einfach in einem inneren Konflikt, den ich nur lösen kann, wenn ich mich ganz meinem Moralverständnis hingebe. Aber wir sind alles Menschen und nicht unfehlbar. Mhm. Und ich denke, dass jeder so seine Journey auch hat. Wichtig ist nur, dass man sich auch so ein bisschen zumindest mit den Themen beschäftigt und auch ein bisschen darüber Bescheid weiß, was um uns herum geschieht. Und das nicht einfach alles so abnickt. Naja, haben wir immer schon so gemacht. Und deswegen geht's weiter so. Es gibt so viele Ebenen, wo ich mir auch im Sinne einer progressiven Gesellschaft einfach Entwicklungen wünsche, wo nicht Leute so rückschrittlich sagen, nee, Friday vor Hubraum, ich will, dass mein Auto keine Ahnung wie klingt und so. Ich finde eine Welt einfach, in der es kein Tierleid gibt und die in sich einfach ruhig ist. Also so wie die Straße, also wenn Elektroautos rumfahren, ich liebe das.
Total, so, ich weiß
so
genau,
die Straßen sind ruhig, man kann sich einfach unterhalten, obwohl 14 Autos vorbeifahren. Wie toll ist das denn so? Und es stinkt nicht, die Luft ist rein. Also so all diese, da denke ich mir manchmal so, wenn man jemandem so verkaufen würde, ey Bro, ich will, dass wir in einer Welt leben, wo es ruhig ist und die Luft ist rein und alle sind glücklich, da würde doch also so keiner sagen so, ja, aber der Klimawandel ist blablabla. So, nee, so die Aspekte, die mit dem Bekämpfen des Klimawandels einhergehen, sind ja in sich geschlossen schöne Dinge. Warum machen wir das nicht einfach?
Ja, weil die Leute zu bequem sind und weil die Leute nicht aus ihrer Komfortzone raus wollen und du ja... Wir sind ja mittlerweile an einem Punkt, wenn wir nochmal zu dem Fleisch kommen, dass Menschen glauben, sie hätten ein Grundrecht darauf, jeden Tag Fleisch zu essen. Das ist das, was mich nervt. Also ich habe einen veganen Foodblog ganz lange gemacht, Einhornfutter. Und das, was mich total genervt hat, war, dann hast du vegane Gerichte gepostet. Also mir war es immer wichtig, einfach, keine komplizierten Zutaten, dass es schnell geht. Mhm. Und halt by accident kein Fleisch. So. Mhm. Und ich will den Leuten nichts wegnehmen. Also ich will den Leuten auch überhaupt keine Vorgabe machen. Aber dann machst du ein Gericht, was komplett vollständig von den Nährstoffen, vom Geschmack, was alles passt. Und dann schreiben die Leute drunter, und wo ist das Schnitzel? Und es hat mich so genervt einfach. Es ist mir so auf den Kranz gegangen. Weil wirklich unter jedem Post dann dieser blöde Kommentar, wo ich dann denke, spaß dir doch einfach. Du darfst es doch essen. Wir haben keine Schnitzelpflicht in Deutschland. Du darfst ein Schnitzel essen, du musst aber kein Schnitzel essen. Und ich finde immer so dieses Beurteilen von Leuten, die so einen Ansatz haben, finde ich, ich weiß auch nicht, ich finde es so unangemessen. Also ich setze mich ja auch nicht ins Restaurant neben Leute und sage, das ist aber jetzt ein bisschen viel Rindfleisch, was sie sich da gönnen. Mhm. So, ist aber jetzt schon das zweite Fleisch heute. So, irgendwie morgens Wurstbrot, mittags Roulade und abends dann doch irgendwie das Schweineschnitzel. Mhm. So, das ist Luxus, das brauche ich, sonst sterbe ich. Also auch so dieses Mindset, dass man sofort stirbt, wenn man nicht Fleisch einatmet. Das finde ich so ein bisschen schräg. Aber ich finde, von den Leuten zu verlangen, weil es kann sich nicht jeder leisten, es kann auch nicht jeder irgendwie dann sagen, okay, das muss ich kombinieren, damit ich mich dann wirklich gut fühle, blablabla. Ja, den Anspruch sollte man ja auch an seinen Körper haben, dass man sagt, ich muss für mich in meiner Lebensrealität das Optimale finden. Ich finde, mit Kindern ist es dann auch nochmal was anderes. Dann mag das eine Kind das nicht, das andere Kind das nicht. Mhm. Und so, das ist irgendwie Fadi oder Mutti irgendwie den ganzen Tag so, okay, was mache ich denn hier? Wir sind gerade in so einer Situation, wo wir über Sachen diskutieren, wo man wirklich denkt so, ich will dir gar nicht zuhören,
ja,
was ich meine.
Ja,
so.
100%.
Und deswegen, ich mag deine Gedanken total gerne, aber ich glaube, da bist du so ein bisschen zu streng auch zu dir.
Ja, aber streng wäre ich ja, wenn ich es tun würde, was ich mir selbst
predige. Ja, aber du machst dir ja trotzdem die Gedanken. Also daher ist es so, da habe ich mich selber so ein bisschen mehr entspannt, weil ja, ich würde mir auch gerne eine Welt wünschen, in der wir alle einfach nebeneinander unser Recht auf Leben haben, jedes Lebewesen. Ich meine, ich bin seit so vielen Jahren auch im Naturschutz tätig und engagiere mich und so. Aber im Laufe der Zeit merkt man, wie krass viele Kompromisse man schließen muss. Und ich werde natürlich nicht müde, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass man eben genau diese Lücken aufdeckt, dass man sagt, nur weil wir beide jetzt gerade glücklich sind in der Gesellschaft, so wie sie ist, heißt es noch lange nicht, dass alle, die gerne teilnehmen werden, würden an dieser Gesellschaft, auch diese Chance haben. Mm, davon voll. Sind wir weit entfernt. So, deswegen ist es so, ja, ich will, dass alle irgendwie safe sind, ist schön, aber das sind wir ja einfach gerade nicht.
Nee, also, absolut nicht. Da muss auf jeden Fall noch einiges passieren. Ja, ja. Und die Entwicklung ist ja auch so semi in die Richtung.
Ja, wobei, also ich finde ja, was ich gut finde, ist, dass diese Stimmen so laut werden momentan. Und klar, es gibt noch die Gegenstimmen, die sagen, ja, jetzt ist auch mal wieder gut mit dem ganzen Themen. Ich finde, es ist noch lange nicht gut. Ich finde es super, dass wir über Sachen sprechen und uns weiterentwickeln und dass Menschen auch dank des Internets eine größere Reichweite bekommen. Finde ich total gut und bringt mich ja auch weiter, weißt du, erweitert ja auch meinen Horizont so. Deswegen, ja, ich glaube, nicht zu streng mit sich selber zu sein, ist eine Challenge, wenn man so eine eigene Ideologie hat und sagen möchte, ich will irgendwie in einer schönen Welt morgen früh aufwachen. Aber es ist halt immer die Frage, wo fängt man an? Und vielleicht sind diese kleinen Schritte irgendwie auch sanfter zu einem selber.
Ich glaube auch, dass das fein ist. So, ne? Also, dass ja jeder irgendwie so seine Wahrheit dazwischen findet. Ich glaube trotzdem, dass das auch gut und wichtig ist, sich diese Gedanken zu machen, weil den Zustand, den du beschreibst, den habe ich schon so für meine Verhältnisse so relativ lange. Also, ich versuche schon lange, diese kleinen Schritte zu machen und hier, so, ich war auch mal ein paar Monate vegan und bin dann wieder rückfällig geworden und habe dann andere Dinge wieder ausprobiert. Und also ich bin in allem gar nicht so streng mit mir. So, in allem mache ich auch Dinge, wo ich weiß, es ist nicht jetzt die perfekte Welt, in der ich leben will, und bin jetzt Teil auch des Problems und nicht immer nur Teil der Lösung. Und ich fühle mich damit auch weitestgehend wohl, aber ich kann mich nicht davon freimachen, dass ich mir denke, es gibt immer noch ein Ziel, auf das ich zuarbeite. Und warum diese Stimmen gerade lauter werden, ist, weil ich overall glücklich bin mit meinem Leben und alles eigentlich schön ist und Spaß macht und ich dafür die Zeit habe jetzt gerade so und überhaupt die Energie und Ressourcen, dass es für mich überhaupt so ein präsentes Thema sein kann, wie es aktuell ist.
Und ist das ja auch ein Luxus letztendlich.
Es ist ein absoluter Luxus, deswegen von mir auch, ich habe überhaupt gar kein Problem, wie jemand lebt und so. Ich habe ein Problem mit genau dem, dass Leute beurteilen, wie andere Leute leben, obwohl sie diese Lebensrealität nicht sehen. Mich jucken Kommentare, die irgendwelche Leute ins Internet blasen, wirklich 0,0 so. Und trotzdem, also sie jucken mich nicht, weil ich sowas nicht persönlich nehme oder immer auch im Hinterkopf habe, okay, kein Plan, was das für ein Typ ist. Es kann mir doch scheißegal sein, was der denkt. So. Aber ich bin manchmal schon so erstaunt, warum man mit so viel, ich nenne es salopp, Dummheit so konfrontiert ist. Dass jemand, weil ich ein veganes Gericht koche, schreibt, boah, sag nicht, der ist vegan, oder oh, das ist vegan, das skipp ich oder so. Hä? Was ist denn, also warum hat man so ein, das ist ja eine genau gleiche Ideologie, das zu hassen, wie sich dafür so vehement einzusetzen. Yeah. Und die Person checkt nicht, dass sie auf dem genau gleichen Spektrum stattfinden. Statt, also ich bin ja nicht mal vegan, ich bin ja nicht mal vegetarisch. Mm. Ich koche auch vegan. So, warum bin ich jetzt in deinen Augen nicht mehr sehenswert, weil ich ein veganes Gericht koche?
Interessant, ne? Wie das Leute so provoziert, wo du nur denkst, so, aber es ist doch, ist also wurscht. Es gibt ja ganz viele Gerichte, die von Natur aus vegan sind.
Sauerkraut.
Ja, zum Beispiel.
Du frisst Sauerkraut und soll ich jetzt skippen, weil du Sauerkraut frisst? Das ist doch Quatsch.
Ja, ja, also das finde ich auch irgendwie total schräg, dass das Leute so provoziert. Und auf der anderen Seite, wenn jetzt jemand irgendwie einen Schnitzel-Content machen würde, würde ja auch keiner drüber, das ist ein Schnitzel, das ist nicht vegan, würde man also, ja eher eher umgekehrt aber nicht so krass
doch,
machen.
Doch, doch, doch. Ja? Gibt's ja auch Leute, natürlich.
Bei Schnitzel-Content?
Also ich sag das, ja, weil, weil Leute im Veganismus auch zu Recht sagen, das ist Ausbeutung, Tierleid unterstützt.
Ja gut,
und so.
Aber es ist
also,
ja so.
Ja, ja.
Also, ich meine,
ja, ich weiß,
haben
aber,
ja recht.
Das, aber das war nicht wertend. Ja. Sind es ja trotzdem Leute, die sich darüber beschweren, was andere Leute essen.
Also ja, aber das Ding, ich finde das trotzdem, also ich verstehe so alles, was militant ist und dogmatisch und ich finde es auch wirklich schwierig, anderen Leuten ins Essen reinzuquatschen, aber ich finde halt, ein Veganer oder eine Veganerin tut doch niemandem weh.
Ja, voll. Ja, voll.
Das also so und der die Fleischessenden tut ja obviously dem Lebewesen weh, was sie essen. Also
ja,
daher
ja.
ist es so. Und wie gesagt, es geht ja immer um Prägung und wie ich aufgewachsen bin und wie sind die Geschmäcker und letztendlich ja auch wir in Deutschland sind, wir haben ja ein Fleisch, wir sind ja mit Fleischgerichten aufgewachsen.
Das Problem, warum ich das gerade so auch so unwertend wie möglich haben wollte, diese Diskussionsebene findet in den Köpfen nicht so sehr statt. Für die ist es, also für Leute, die Fleisch essen und vor allem das auch so zelebrieren, ist es dir in deine Autonomie zu reden, in deine Selbstbestimmung reinzureden. So, naja, du tötest Tiere und so. Ob diese Argumente valide sind oder nicht, spielt gar keine Rolle. Die Leute fühlen sich von dir belehrt. Und das sorgt auch für eine militante Haltung im Gegensatz, denke ich. Das ist so ein bisschen, ja, das Problem, das ich sehe, ist, dass die Leute nicht, und ich will mich jetzt hier nicht auf den Podest stellen, aber nicht wie ich, sich eingestehen, dass es scheiße ist und das trotzdem machen, sondern irgendwelche blöden und Argumente ohne, also blöden Argumente ohne doppelten Boden, so ohne differenzierte Betrachtung erbringen, um sich da rauszureden. Also versuchen dann zu erklären, dass Biomilch und normale Milch ja keinen großen Unterschied hat. Und ich so, ja, Bruder, deswegen trinke ich ja auch beides nicht, sondern ich trinke Pflanzenmilch. So. Also, so weißt du, die gehen dann einfach so in Ebenen. So habe ich es zumindest erfahren, die so gar nicht der Diskussion würdig sind, oder so, dass Leute dann über den Vitaminmangel sprechen. So, ja, aber du kriegst ja nicht alles, was du als Mensch brauchst. So, was ist denn mit B12? Wo man so als, wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, sehr, sehr schnell merkt, ey, B12 wird auch nur einer Kuh in den Arsch geschoben und am Ende haust du dir die Kuh rein. Das ist ja auch ein unnötiger Sideway. Dann kannst du die Pille auch selbst schlucken. So argumentativ kannst du gegen den Veganismus gar nicht gewinnen. Wenn du aber einfach menschlich sagst, so ey, ich versag in der Hinsicht einfach, finde ich das tausendmal sympathischer und nachvollziehbar, weil wer macht denn alles richtig? Wer kann das denn so? Und ich liebe Veganer. Ich finde es toll, dass sie das machen. Und ich finde auch toll, dass sie uns auf die Finger hauen und uns immer wieder einen Seitenhieb geben und sagen, hier, probier das doch so mal und verschiedene Perspektiven auch finden. Das finde ich toll, weil deshalb beschäftige ich mich so sehr damit. Ich persönlich muss mir an die eigene große kurdische Nase fassen und sagen so, ey, die haben recht. Und irgendwann will ich da landen und ich versuche, meine Schritte da immer mehr in die Richtung zu machen. Und vielleicht schaffe ich es auch irgendwann, aber gerade scheitere ich an meiner eigenen Menschlichkeit. Machen wir hier einen Punkt. Weil ich will unbedingt...
Du bist die Frage, jetzt musst du sie aber... Ups.
Mann. Die Leute, die jetzt nur zuhören, sind hoffentlich gängige Hörer von dem Ganzen. Wenn nicht, wir haben hier so einen kleinen Kaugummi-Automaten.
Ja,
und da sind so Prompts in so Kugeln drin.
Aber auch nicht wirklich gut abgesichert.
Ja, und der funktioniert nicht. Lala. Liebe Grüße ans Team.
Der Zylinder lässt sich rausheben.
So. Das Kügelchen ist wieder geschlossen und ich habe hier einen Zettel, auf dem steht Ruth. Das steht nicht Ruth.
Oh mein Gott.
Ruth. Wem hast du zuletzt ein Kompliment gemacht?
Oh Gott, ich kann das eigentlich gar nicht erzählen. Ein Mensch, mit dem ich beruflich zu tun hatte.
Ja. Für seine Arbeit oder für was?
Für seinen Lifestyle tatsächlich. Ja.
Schön.
Was so, das fand ich cool.
Wodurch hat sich denn sein Lifestyle ausgezeichnet?
Ja, dass er irgendwie gesagt hat, so, ja, er achtet auf seine Ernährung, er macht viel Sport und schön. So. Und das, da habe ich gesagt, das ist doch total gut.
Toll.
Super.
Okay,
so, und
ich
du?
Ich verstehe. Das letzte Kompliment.
Au.
Ja, fällt mir gerade nur ein. Ich war vorgestern bei der Kings League. Ja, das ist so ein Fußball-Streaming-Konzept. Mhm. Da ist eine Halle im Kolonium angemietet, wo dann Spiele stattfinden und die Mannschaften sind gestellt von vielen so Creatern, die man, ich würde sogar primär so aus der Streaming-Bubble kennt. Und da habe ich bei so einem kleinen Creator-Turnier mitgespielt. Und da habe ich meinem Teampartner, als ich ihn getroffen habe, ein Kompliment für seine schöne Jacke gegeben. Aber es ist jetzt ja leider ein bisschen blöd. Ich gebe sehr gerne Komplimente. Mhm. Und jetzt fällt mir nur so ein oberflächliches ein. Aber ich gebe eigentlich gerne Komplimente auch so auf anderer und schönerer Ebene. Ja. So wie du. Ich finde, so ein Lifestyle-Kompliment schmeckt deutlich besser als, hey, du hast dich für einen guten Kauf entschieden.
Ja. Finde ich auch.
Aber ich wollte jetzt nicht so lange M summen wie du, um die Frage zu beantworten.
Ja, nein, ich habe nur irgendwie überlegt, weil ich nicht irgendwie seinen Namen sagen wollte oder sonst irgendwas, irgendwie Privatsphäre zu achten. Aber ich finde auch, aber wobei, ich meine, so ein Klamotten-Kompliment ist ja auch okay mal so. Wenn man halt weiß, dass derjenige halt vielleicht auch total stolz ist auf die Jacke und sie sich voll abgespart hat und also so, oder seine Lieblingsjacke, man weiß es nicht.
Nö, keine Ahnung, Rot. Wollen wir noch so ein Ding uns angucken?
Ja, guck doch nochmal rein.
Möchtest du diesmal vorlesen?
Unbedingt.
Ich repariere das, alles gut.
Ja, genau. Vielen Dank.
Mit Herz.
Mit Herz.
Mit Herz.
Herzhaft. Oh, wie findest du offene Beziehungen? Spicy.
Ja, spannend.
Mhm. Ja, also im Sinne wahrscheinlich partnerschaftliche Polyamor oder viel Ehe.
Ja, also toll.
Ernsthaft?
Nicht für mich,
okay.
Aber toll, dass das gibt, weil ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, dass Leute Sexualität und so Partnerschaft voneinander trennen können. Und deswegen, also toll, jeder wie er möchte. Ich für meinen Teil kann das nicht so trennen.
Ja, wobei Polyamor ist ja, habe ich mich aufklären lassen, weil ich in meinem aktuellen Buch habe ich ja mit Jennifer Weiss gesprochen, der Künstlerin und Sängerin, die ja Polyamor lebt. Und da geht es eben nicht nur um Sex, sondern tatsächlich auch um Liebe.
Ja.
Also sie verliebt sich in unterschiedliche Beziehungspersonen, was ich super spannend fand. Mhm. Also dass man so seine Liebe, also letztendlich dieselbe Liebe aufteilt oder empfinden kann auf unterschiedliche Beziehungspersonen. Das fand ich sehr interessant. Kann ich mir für mich überhaupt nicht vorstellen. Also ich weiß, dass es unterschiedliche Arten von Liebe gibt natürlich, wie du ein Kind liebst oder wie du, was weiß ich, so. Das ist nochmal, finde ich, ein anderes Gefühl.
Mhm.
Freunde, Freundinnen, alles Familie.
Auch Elternliebe, ja.
Ja, genau. Alles anders, unterschiedlich, aber so auf einer Ebene wäre mein Herz, glaube ich, überfordert. Ich wäre ständig irgendwie so, ich hätte, glaube ich, wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen. Weißt du, was ich meine? Dass ich gar nicht in der Lage wäre, mich gleichwertig zu kümmern.
Ich weiß gar nicht, ob das der Punkt ist, wo es bei mir scheitern würde, weil ich glaube nicht, dass ich eine andere Person lieben könnte, wenn ich meinen Partner liebe. Also das ist einfach, wie gesagt, so, ich verstehe das Konzept dahinter, ich verstehe, dass das Leute tun, auch aus gleich, also du hast es ja schön erklärt, man spürt ja auch Liebe zu verschiedenen Menschen auf verschiedene Art und Weisen. Aber gerade, ich sag mal, hier romantische, partnerschaftliche Liebe, die könnte ich und wollte ich auch nicht teilen. Und das, das käme für mich persönlich auch nicht in Frage. So, ich würde, also auch, also so, wenn man das jetzt so ganz objektiv so betrachten würde und jetzt gar nicht so aus meiner Sicht, oder so zeitlich auch so. Wie machst du das?
Wobei so in der oberflächlichen Betrachtung, so von außen, ist es vielleicht sogar ganz praktisch, dass man letztendlich unterschiedliche Lebensrealitäten hat und sagt, okay, ich bin so involviert in meinem Job oder mit irgendwas anderem, mit meinen Freundschaften zum Beispiel auch, dass ich dann sage, ich habe nur so und so viel Kapazitäten für eine romantische Beziehung.
Mhm.
Weil ich finde, was ich sehr schön finde, ist, wenn man das Beziehungsgeflecht neu denkt. Also wenn man, weil so traditionell ist ja wirklich so, das ist der Mittelpunkt. Du hast das Paar, im Zweifel dann eben auch das heterosexuelle Paar. Das ist ja so diese traditionelle Vorstellung. Und das ist der Lebensmittelpunkt. Das nimmt 20 Stunden pro Tag letztendlich ein und dann hast du noch 4 Stunden, wo du noch irgendwelche anderen Sachen machst, schlafen. Ja, okay. Aber dass man das neu denkt und dass du sagst, vielleicht verteilen wir unsere Prioritäten anders und vielleicht ist das das Richtigere für uns, weil wir es so gelernt haben über Jahre, weil Männer Angst haben, dass sie ein Kuckuckskind in die Wiege gelegt bekommen und so. Also so dieses ganze Ehekonzept lehne ich ja total ab in der traditionellen Form, weil es ja sehr viel mit Kontrolle zu tun hat und Unterdrückung und das Recht auf den weiblichen Körper und das Recht auf Sex. Und eben, wie gesagt, dann zu sagen, wir wollen, dass das Blut reinbleibt oder dass dass ich dann weiß, die gehört zu mir und die darf nur mit mir schlafen und so. Das ist ja ein sehr altes Konzept. Und ich finde schon, dass man das neu denken kann.
Absolut.
Weißt du, was ich meine?
100%. Also ich denke mir, so eine Partnerschaft auch, das spielt ja eine viel größere Rolle als zum Beispiel Sexualität. Das ist ja ein Teil davon und der auch verschieden groß sein darf. Aber so letztendlich führen wir alle dieses Leben mit den ganzen Herausforderungen, die es so in sich birgt. Und du suchst ja eigentlich einen Menschen, wenn du willst, 15 aus, mit denen du diese Herausforderungen des Lebens halt bestreitest und mit dem du darüber debriefst, wenn du angeschrien wirst von deinem Chef und dein Partner spiegelt dir dann, ob du nicht vielleicht auch selber schuld daran bist, sondern er auch vielleicht einen Punkt hat oder weißt du, also mit dem du durch dieses Leben so gehst. Und warum muss das eine Person sein in einem bestimmten Konzept, wie wir uns das irgendwie denken? Das Leben ist ja super individuell geworden und wird hoffentlich auch immer mehr. Es gibt natürlich auch kritische Stimmen, wo ich auch verstehe, so darüber können wir auch gleich reden. So. Ich will nur noch schnell den Punkt machen, dass ich schon finde, gerade mit dem zu Recht voranschreitenden Feminismus und die Emanzipation der Frau, ist ja diese traditionelle Beziehungsstruktur auch einfach nicht mehr zeitgemäß. So. Also das ist ja toll, dass Frauen auch Karriere machen und eine Selbstverwirklichung so in ihrem Sinne so forcieren können, die dann einfach nicht mehr passt mit, ja, ich bin jetzt die Person, die putzt und das Kind auf die Welt bringt und füttert und für den Mann kocht, der dann nach der Arbeit heimkommt und so. Es ist einfach nicht zeitgemäß. Und da, finde ich, sind neue Beziehungskonzepte, ob es offene, polyamore Beziehungen sind, ja völlig schön, dass man da das so ein bisschen durchdenkt.
Ja, ich glaube, dass hat jetzt nicht nur mit dem, du darfst dich mal selbst verwirklichen zu tun, sondern letztendlich geht es ja auch um Gleichstellung. Also es geht ja darum, dass wirklich alle Frauen unabhängig so von allen Faktoren, die da dazugehören, letztendlich die gleichen Chancen und die gleichen Rechte haben sollen,
dass es
auf einer Stufe stattfindet. Und da ist natürlich auch ganz relevant, dass dieselbe Bezahlung stattfindet, weil wir haben nach wie vor natürlich in solchen heteronormativen Beziehungskonstellationen immer noch dieses Versorgermodell ohne Gendern, weil oft ist es halt immer noch der Typ, der mehr verdient in heterosexuellen Verbindungen und da heiratest du dann rauf und bist dann nochmal in der zusätzlichen Abhängigkeit.
Ja, 100%. Ja. Deswegen bezeichne ich es ja auch als voranschreitenden Feminismus. Es ist ja nicht so, als wäre das der Ist-Zustand. Aber es ist ja trotzdem von immer mehr Frauen Gott sei Dank auch so, dass die, also das hat sich ja verbessert. Es ist nicht so, als wären wir auf dem Stand wie, ich glaube, in den 80ern oder sowas durftet ihr nicht mal wählen. Oder war das in den 60ern oder so?
Also, es sind tatsächlich, nein, also das ist jetzt schon ein bisschen länger. Nee, 80er ist
falsch, nein, das stimmt.
Nein, aber zum Beispiel in den Mitte der 70er wurden tatsächlich noch viele Sachen verändert, was zum Beispiel Kredite für Immobilien angeht oder grundsätzlich, also 60er, 70er Jahre hat sich sehr viel in Deutschland verändert, dass man sagte, so, du darfst als Frau alleine wohnen, du darfst alleine in einen Wohnraum ziehen und oder eben so in dieser sehr überhaupt bestimmen, welchen Arbeitsplatz ich habe oder ob ich da kündigen darf. Also das war tatsächlich noch in den 60ern akut, was ich sehr, sehr krass finde, weil ja, so lange voll. Ist das noch gar nicht her.
Ja, absolut.
Und was mich dann stört, ist, dass dann immer so Typen dann auch immer sagen, ja, wir haben es euch jetzt erlaubt oder dann auch denkst so, warte. Nee.
Um zu dem Punkt zurückzukommen, ist ja trotzdem, dass sowas wie Feminismus oder generell auch Offenheit für so weitere Geschlechter und das alles ja auch an einem Punkt ist, wo man auch das Beziehungskonzept zu Recht überdenkt. Und am Ende des Tages geht es um die Essenz. Ich suche mir meine SparringpartnerInnen, mit denen ich dieses Leben und die Herausforderungen, das es birgt, irgendwie bestreite. Und da finde ich offene Beziehungen an sich als Konzept genauso gerechtfertigt wie alles andere, das sich ein Individuum wünscht.
Ich finde es auch super spannend. Also ich für meinen Teil, für mich wäre es, glaube ich, nichts. Aber ja, ich fand es super, mit Jennifer darüber zu sprechen, weil sie da sehr von überzeugt ist und damit tatsächlich auch glücklicher ist, als eben so in dieser klassischen Teilzeitmonogamie, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde es immer so schwierig zu sagen, man lebt monogam, wenn du irgendwie mehrere GeschlechtspartnerInnen hattest. Dann bist du ja, das ist ja dann nicht Monogamie. Ich meine, dann hattest du ja trotzdem mal irgendwie da gekostet und da und da und da und dich ausprobiert. So, und ich bin Team ausprobieren und daher finde ich das so ein bisschen komisch, wenn man dann irgendwie sagt, so, ich bin so komplett monogam.
Ja, ich bin auf jeden Fall Team, macht doch alle, was ihr wollt. Hauptsache.
Lass mich in Ruhe in meinem Bett Kimchi essen. Du bist ja mit Kimchi zusammen, in einer Beziehung mit Kimchi, vergorenem Kraut mit Knoblauch und Chili. Lecker.
Ja, fair. ich will ganz kurz noch einen anderen Punkt machen, weil es gibt ja so Stimmen, die quasi offene Beziehungen und Polygamy und Amorie kritisieren und das traditionelle Frauenbild oder Beziehungsbild auch irgendwie fördern wollen, weil sie meinen, dass es der Gesellschaft zuträglicher ist. Weil wenn wir so viel irgendwie ohne Kinder denken und die Bevölkerung damit dann nicht wächst, sondern immer älter wird und so, also wenn man jetzt rein mathematisch sich die Bevölkerung anguckt, birgt das ja auch Probleme und nicht nur Chancen. Was sagst du denn dazu?
Du meinst jetzt in Richtung Verantwortungsgemeinschaft oder?
Ja, also der demografische Wandel zum Beispiel macht, also ne, dass die, sagen wir jetzt in Deutschland, die Gesellschaft immer älter wird, heißt, dass immer weniger junge Menschen immer mehr älteren Menschen auch eine Stütze sein müssen finanziell so. Und dadurch, dass man Beziehungsformen halt natürlich begrüßt und dem offen eingestellt ist, sorgt man vielleicht auch auf der anderen Seite dafür, dass eben weniger Kinder auf die Welt kommen. Das geht ja auch mit Feminismus einher, oder? Warum schaust du mich so an?
Ich habe gerade überlegt, ob gerade hier so Friedrich Merz vor mir sitzt.
Nein, also so gar nicht wertend gemeint, so ganz nüchtern betrachtet, hängt das ja zu einem gewissen Maße schon zusammen. Wenn wie gesagt, ich bin ja Team, macht alle, was ihr wollt. Nur im Großen und Ganzen betrachtet, könnte das ja der Gesellschaft, wenn man sie so weiterlaufen lässt, wie sie jetzt ist, auf Langfristigkeit schon auch schaden.
Also du meinst, unsere Gesellschaft hat zu wenig Kinder, weil wir zu wenig untereinander rumbumsen.
Fair auch vielleicht. Ja, also so, wenn Frauen so mehr Karriere machen, was ja, wie
kann
gesagt, toll
Vater
ist.
Kann ja zu Hause bleiben. Das wäre ja noch nicht das Thema, oder?
Nee, das stimmt.
Ja,
absolut.
Zack, Problem gelöst.
Ja, aber ist so, naja,
nein, aber ernsthaft, also wir leben ja in einer sehr kinderfeindlichen Gesellschaft. Das bedeutet, wir müssen uns überlegen, auf welche Schule geht das Kind, wo bringe ich das Kind zur Kita, zu wenig Kindertagesstätten, zu wenig Geld auch. Wir haben Kinderarmut in diesem Land. Also man wird ja immer aufgefordert, macht Kinder, nur wenn die dann da sind, stören sie in der deutschen Gesellschaft. Also wie oft kriegt man das mit, wenn man unterwegs ist, dass Elternteile so gestresst sind, weil das Kind irgendwelche Geräusche von sich gibt. Ich finde, davon müssen wir uns erstmal verabschieden, dass wir wirklich sagen, nicht nur die Elternteile sind für die Kinder verantwortlich, sondern alle drumherum auch. Mhm. Also die Mutter meiner Patentochter hat für ihre Patentochter eine große Gruppe an Menschen kreiert, sodass sie eine ganz, ganz große Familie hat und uns von Anfang an in die Verantwortung genommen. Ich bin mit dem Kind nicht verwandt, aber ich bin für dieses Kind verantwortlich, weil ich ihre Patentante ist. Und das nehme ich auch, das nehme ich auch sehr ernst. Und ich finde, das ist die Gemeinschaft der Zukunft. Also das sind so diese kleinen Schritte, dass man erstmal sagt, ja, wir müssen einen Weg finden, erstmal auch die Gesellschaft mit in die Verantwortung zu nehmen. Man sagt ja immer so schön, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und das stimmt einfach zu 1000%.
Krass,
also
ja.
Wieso haben wir immer noch in unserem Kopf, dass Eltern von Anfang an wissen, wie es geht? Excuse me? Woher? Ich meine, die sind auch in ihren Mustern geboren. Die sind auch geprägt worden. Und auch nicht unbedingt richtig. Und warum verteilt man das nicht auf mehreren Schultern? Und wie gesagt, bei meiner Patentochter, da ist die Vaterfigur, war von Anfang an nicht wirklich interessiert. Das versuchen wir zu kompensieren. Und auch solche Personen dann, wie jemand, der sich dann nicht kümmert, wird immer noch von der Gesellschaft akzeptiert und respektiert, was ich nicht verstehe, weil ich es einfach nur ekelhaft finde. Aber da brauchen wir neue Gesetze, neue Regeln und wesentlich mehr Unterstützung. Und nicht in Form von einer Mütterrente, die einfach nicht geht. Also ich meine, da sind wir ja wieder dabei, dass dann die Kinder für die Eltern zahlen. Letztendlich, ich meine, wer wird es zahlen am Ende des Tages?
Ja.
Die Kinder. Absolutes No-Go.
Weil es durch Schulden bezahlt wurde, um
naja,
kurz alle abzuholen.
So, also ich meine, ja. es wird ja alles den nachfolgenden Generationen aufgeheißt, anstatt mal wirklich zu sagen, wir müssen weg von diesen Traditionen, wir müssen weg von diesem, du sollst Vater und Mutter ehren, weil woher sollen sie es wissen? Und lass es doch lieber auf mehreren Schultern tragen, lass die Leute wirklich unterstützen und lass wirklich auf diese Zielgruppe gehen. Kinder haben keine Lobby.
Absolut
und
nicht.
Das, dann werde ich so wütend, weil das so viele Lücken gibt in Deutschland.
Ja, wir sind ja,
das ist so Augenwischerei, eben zu sagen, ja, voll. Die Leute müssen wieder mehr und dann gerade so, ja, und dann bleiben die Frauen wieder zu Hause. Ich meine, wir haben es ja während der Pandemie erlebt. Wer ist denn zu Hause geblieben und hat die Kinder unterrichtet? Wo man auch denkt, Lehrkräfte, die haben das studiert. Wieso sollen das plötzlich irgendwelche Frauen können? So, nur weil sie irgendwie ein Kind herstellen können mit ihrem eigenen Körper. Wieso können sie plötzlich irgendwie Mathe und Physik unterrichten?
Ja,
so, also finde ich auch den Lehrkräften gegenüber so ein bisschen komisch.
Nee, absolut.
Könnte ich mich in Rage reden? Nein, weil da sitzen Leute in unserem Parlament und ich denke so, geht mal in die Realität. Checkt mal, was in den Haushalten passiert. Und die durchs Raster fallen, sind einfach die Kinder.
Wir sind letzte Woche bei einem ähnlichen Thema rausgekommen. Oder zumindest bei einer für mich so ähnlichen Essenz. Unsere Regierung ist ja ein bisschen so gebaut, dass man vom Jahresbericht zu Jahresbericht rennt. So. Also wie kann ich kurzfristig so viele Leute auf meine Seite bringen wie möglich und von welchem politischen Spektrum hätte ich sie gerne? Und das ist eben, warum Kinder nicht mitgedacht werden, warum Minderheiten nicht mitgedacht werden, warum wir nicht auf Langfristigkeit setzen, sondern immer nur auf kurzfristig, was sieht im Jahresbericht gut aus?
Ja, wobei du bist ja auch drauf reingefallen. Du hast ja auch gesagt, wir brauchen mehr Kinder, damit die Älteren dann irgendwie, damit die sich um die Älteren kümmern. Also letztendlich auch nicht selbstlos irgendwelche Kinder hergestellt, sondern in Bezug auf den demografischen Wandel, dass quasi unsere Gesellschaft immer älter wird und wir brauchen natürlich den Nachwuchs.
Aber nein, so, aber deswegen bin ich ja nicht drauf reingefallen.
Zweckerfüllung, das finde ich immer so ein bisschen ungerecht, weil du denkst so, ja, du bist jetzt nur auf die Welt gekommen, damit du irgendwann mal dich kümmerst um deine Großmutter oder deinen Großvater. Weißt du, was ich meine? Das finde ich nicht fair.
Nein, nein, voll.
Also vielleicht wärst du auch gar nicht in der Lage. Das ist ja auch mental eine sehr große Herausforderung. Also wir haben einen Demenzfall in der Familie gehabt. Sie ist mittlerweile verstorben und ich wäre nicht in der Lage gewesen, das zu handeln. Mhm. Also auch wenn ich die Zeit gehabt hätte, ich fand das sehr, sehr herausfordernd.
Ja.
Und ich fand es krass, wie geil die Pflegekräfte das gemacht haben und fasziniert, wie, was für Leute da in dem Beruf auch arbeiten, die das lieben, die da wirklich auch große Freude haben. Aber die haben so, da ist halt eine Professionalität, es ist einfach ein Beruf.
Also ja, voll gut, aber das ist so doch gar nicht konträr. Weißt du? Ja, das ist doch gar nicht konträr zu dem, was ich sage. Wer macht denn diese Pflege? Ja, wohl nicht die Menschen, die in Rente sind und Pflege brauchen. Ja. Und wenn wir auf eine Gesellschaft zusteuern, das ist ja wie gesagt einfach nur so nüchtern betrachtet, wenn wir auf eine Gesellschaft zusteuern und das vor allem langfristig gedacht, das ist ja gar nicht nur ein kurzfristiges Problem. Das ist ein kurzfristiges Problem, weil jetzt so die Boomer-Generation bald in Rente geht. Aber so, das ist ja immer noch was, wo wir hinsteuern. Die Gesellschaft wird auch danach älter und das kompensiert sich nicht. Und wenn noch weniger Kinder nachkommen wegen dem Individualismus, den wir führen, dann hat das ja auf lange Frist wird das einen Punkt erreichen, einen Sattelpunkt und dann, wo es abwärts geht, wo dann keine Rente mehr bezahlt werden kann, Pflegekräfte nicht mehr.
Nicht.
Aber
das ist ja auch, guck mal, wir investieren Milliarden in die Rüstungsindustrie und sagen dann, dass wir kein Geld für Renten haben. Das ist ja auch irgendwie so, ich finde, das ist einfach eine andere Art von Marketing. Weißt du, was ich meine? Also es ist so, mein Uterus stellt sich dafür nicht zur Verfügung, dass irgendwie in diesem Land, dieses Land einfach kinderfeindlich ist. Also es ist so, dass wir haben ja sehr viel Geld. Es wird halt nur für andere priorisierte Dinge ausgegeben. Und dann höre ich eben so genau dieses Wording von den Konservativen, dass man dann sagt, ja, aber die Menschheit wird aussterben. Ja, so what? Wenn es nicht ändert.
Ja, ja, voll.
Also so, das 100%. Ist so, wir haben keine Pflicht dazu. Das ist, also dann sind wir nochmal in einem ganz anderen Jahrzehnt, im letzten Jahrhundert.
Weißt du, was ich meine? Meinerseits voll.
Also es muss sich was ändern.
So viele, genau, es gibt so viele Dinge, die man vorantreiben kann und muss, damit das nicht die Realität sein wird, die ja aber wiederum genau das Problem langfristiger Natur sind und trotzdem auch die Lebensrealität von Menschen heute einfach so um Längen verbessern würden. Nein, bin ich bei dir. Das hat auch also die Krux liegt in der Verteilungsform von dem Reichtum, den wir in diesem Land ja zu Genüge erwirtschaften, ob es in den Ausgaben ist oder so auch wie sich Leute individuell daran bereichern. Nee, bin ich 100% bei dir. Jetzt haben wir aber so ein großes Thema schon wieder. Und ich will unbedingt wieder so ein Spiel spielen.
Warte. Ich hab so viele Alleinerziehende in meinem Freundinnenkreis und das ist einfach, ich finde das so krass, was sie leisten. Und
ja, absolut.
Was für ein krasser Druck und einfach, ich finde das so.
Und für die steht ja auch niemand ein.
Die haben politisch ja auch gar keine Zeit.
Ja,
ich meine, du hast als Alleinerziehende ja gar keine Zeit, auf die Straße zu gehen, weil du dich um die
Kinder
so kümmerst.
Anmalen und hochheben
so,
oder was?
Für mich sind es so krasse Frauen. Ich kenne keinen alleinerziehenden Vater. Also ich kenne im erweiterten Bekanntenkreis kenne ich einen Mann tatsächlich auch. Die gibt es auch. Aber ich finde, ich habe da so einen krassen Respekt. Aber ich bin da so verzweifelt. Weil da einfach
politisch
so
gar keine Relevanz
ja,
haben.
Ja, klar. Ja.
Die bei kosten Kindern noch nicht nur Geld, können. In Anführungsstrichen.
Ja. Und dann auf der anderen Seite eben das so umdrehen und das macht mich so wütend.
Ja,
einfach.
Absolut.
Wir müssen ganz schnell was spielen.
Ja. Ups. Ach. Der Weltschmerz wird nicht weniger, ne?
Nein, ach, weißt du was? Ich finde, das ist gar nicht Weltschmerz, weil das, worüber ich mich wundere, wir könnten es ja ändern. Also es wäre ja gar nicht so schwer. Das ist ja das. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, wir wollen von heute auf morgen irgendwie was komplett krass anderes machen. Sondern das sind ein paar Stellschrauben, die man machen könnte.
Weißt du? Ja, 100%. Aber genau deswegen ist es ja so frustrierend, dass es nicht geschieht. Und es wäre so leicht. Also so die Konzepte sind ja da und die sind finanzierbar. Ja. Aber das ist ja
es gibt andere
der
Länder,
Schmerz,
die das
ich,
schon machen.
Ja, aber der Schmerz, den ich spüre, ist, dass es ja trotzdem nicht passiert. Ja, und das ist, was mich frustrieren lässt. Das Spiel heißt Kartoffeln auf die drei.
Okay.
Vergib Platz 1 bis 3. Was findest du am besten, was am schlimmsten? Ich würde sagen...
Bei Kartoffeln?
Nee, noch nicht. Achso, du kennst das Meme gar nicht, ne?
Nein.
Es gibt einen sehr begnadeten Fußballer in unserer Nationalmannschaft, der Florian Wirtz. Mhm. Und dieser junge Mann, kennst du?
Mhm.
Okay. Dieser junge Mann hat einen TikTok gedreht und da ist es ganz, also da gibt es ein Konzept, was ganz populär war vor allem, aber auch immer noch sich in manche Formate trägt. Und
was ist daran so lustig?
Nächstes Mal ein kleiner Seitenhieb.
Okay.
Aber genau, und das ist so, dass du, es gibt Platz 1 bis 3. Mhm. Und ich lese dir jetzt eine Sache vor und die musst du dann auf einen dieser Plätze setzen, obwohl du noch nicht weißt, was die anderen Dinge sind.
Das kenne ich ja auch im Top 10 und so. Das gibt's ja
genau.
In mehreren
absolut.
Ich wusste nicht, dass Herr Wirtz das erfunden hat.
Nee, der hat das nicht erfunden, sondern da gibt es ein Meme zu. Er hat quasi Essen gerankt und dann hat er so geguckt und sieht so eine Kartoffel und sagt so, Kartoffeln, ja, Kartoffeln auf die 1. Und das ist irgendwie voll das Ding geworden.
Okay. Kartoffeln sind aber auch geil.
Das würdest du dir auch auf die 1 schieben?
Weiß ich nicht, was steht so aus? Ach nee, weiß ich ja noch nicht. Mit was fängst du denn an?
Ah,
machst du das auch
Prompts.
Gleich?
Ja, okay.
Das musst du auch gleich machen, ne?
Ja, machen wir so.
Sonst denke ich mir was aus.
Also, erst einmal einschlafen. Platz 1 bis 3.
Oh, aber also schlafen wäre ja auf Platz 1. Damit könnte ich mein Geld verdienen. Ich bin so gut im Schlafen.
Sehr ehrenwert.
Ich bin so eine Schläferin, das ist großartig. Ich mag das auch echt gerne.
Respektabel.
Aber einschlafen,
du kannst
man
ja
könnte nicht. An mir forschen.
Also, wenn du schläfst, kannst du ja nicht arbeiten.
Wer weiß. Ich bin vielleicht verwandt mit so einem Milch oder so.
Ja, okay.
Egal.
Einschlafen.
Okay, einschlafen als Tätigkeit jetzt.
Einschlafen.
Ja. Wow, ich check das Spiel nicht.
Auf 1, 2 oder 3? Auf 2, okay. Dann haben wir dem gegenübergestellt, dass, siehst du es kommen? Das Aufwachen.
Wow. Na gut, wenn man nicht mehr aufwacht, ist man tot. Deswegen Aufwachen macht schon sehr viel Sinn. Ich habe jetzt allerdings Angst, was für die 3 kommt, weil das ist ja dann das Blödeste.
Miteinander schlafen. Oh mein Gott.
Dann auf die 3.
Nein.
Aufwachen ist ja schon sehr relevant, ehrlich gesagt. Also es ist schon wichtig.
Relevant ja, aber es geht ja eher so ein bisschen um Gefühlslage. Mhm. Sagen wir einschlafen so. Schläfst du gerne ein? Ist das ein Prozess, den du gerne magst?
Ja.
Okay, und das hast du jetzt auf die 2 gepackt.
Ja.
Jetzt haben wir Aufwachen. Wenn du aufwachst, fühlt sich das noch toller an als einschlafen oder fühlt sich das tendenziell sogar schlechter an als einschlafen?
Kommt drauf an, wie ich geschlafen habe. Aber ja, Aufwachen ist schon cool. Auch schön, ja. Weil wenn ich nicht mehr aufwache, dann war es das.
Ja, aber die Wahl, die du jetzt treffen musst, ist es über einschlafen oder unter einschlafen?
Ja, über.
Okay.
Richtig.
Aufwachen auf die 1, sagst du?
Und jetzt kommt die Kartoffel.
Jetzt geht's um Durchmachen. Ist Durchmachen zu Recht auf der 3 gelandet?
Ja, da bin ich raus. Ja. Aus dem Alter bin ich sowas von, dann wache ich nicht mehr auf.
Ja, nee, bin ich völlig bei dir auch. Das sehe ich ähnlich.
Das habe ich früher gemacht.
Durchmachen ist so im Moment finde ich cool, aber danach halt übelst scheiße, deswegen tot. Einschlafen finde ich persönlich ganz schlimm.
So, warum?
Ich schlafe zwar gerne, aber den Prozess dorthin, den zögere ich sehr gerne hinaus, so, weil ich liebe das eigentlich. Okay. Ja genau, du
alles
brauchst
klar,
nur einen Zettel.
Oh Gott, alles klar. Ja okay, dann muss ich das machen bei dir.
Okay.
Ja. Instagram.
Okay. Was könnte da noch kommen? Wahrscheinlich irgendwie so TikTok, YouTube, solche Filme, vielleicht Fernsehen. Also ich persönlich liebe Instagram.
Was magst du daran?
Ich mag, dass das so ein bisschen ganzheitlicher ist als andere Plattformen. Also da So, da kann ich meine Story teilen, da kann ich so direkter mit meiner Community sprechen, die DMs, die reinfliegen, die ich gerne lese und wenn ich kann, auch beantworte, Kommentare, Videos und Bilder. Also ist diese Vielseitigkeit der Plattform, macht's für mich zu einer Eins. Ich liebe Insta
das
eigentlich.
Das ist krass, dass du dich gleich auf die Eins festlegst.
Es ist auch mein bestlaufendster Kanal, weil es mir, glaube ich, am meisten Spaß macht, dafür auch zu produzieren. Es ist natürlich nicht das, wo ich am liebsten so privat so drauf rumlungere, sondern das ist wirklich so als Creator gedacht, mag ich Instagram sehr, weil das für mich auch sehr nahbar noch ist. So, und ich da viel, einfach viel schönes Feedback lese von meiner Community und mit denen interagieren kann und wenn man es gegenüberstellt, ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Ich mache gleich mal eine Gegenüberstellung, wenn du es vorliest.
Ja, TikTok.
Aha. Ich finde TikTok auch toll. Insofern, TikTok hat so eine eigene Kultur. TikTok hat einen eigenen Humor. Da kommen Dinge durch, die gar keinen Platz haben auf Instagram, YouTube, Fernsehen oder so. Sondern so ganz, manchmal ganz stupide Dinge, manchmal aber auch so, wo man so Teil einer Community sein muss, um das mitbeobachten und mitdiskutieren zu können. Deswegen finde ich TikTok auch ganz toll. Die Gegenüberstellung wäre jetzt, dass Instagram ja quasi mit den Reels auch diesen Arm abdeckt, den TikTok hat. Aber auf TikTok geschieht diese Interaktion nicht so sehr. Also da passieren weniger DMs, die Stories werden schlechter geguckt und so. Zumindest, so, es hat ja auch immer viel mit der Demografie und dem Alter deiner Zielgruppe zu tun. Zumindest bei mir. Deswegen kommt TikTok für mich auf die 3. Das finde ich am wenigsten.
Ist so ein bisschen auch bei dir so erfolgsabhängig.
Nö, gar nicht wegen Erfolg. Ja. Ich habe da fast genauso viele Follower, ja, in Anführungsstrichen. Okay. Sondern wirklich primär, welche Möglichkeiten habe ich, um diese Plattform so zu benutzen. Aber auch konsumiere ich sie sehr wenig. Also TikTok auf die 3 für mich.
YouTube.
Ah. Ja. Ja, YouTube finde ich toll.
Ja.
Weil YouTube, also ich konsumiere fast keine so Serien. Mhm. Ich gucke fast, also so, es ändert sich auch immer wieder. Ich habe immer wieder so Themenkomplexe, wo ich gerne so drin mich so aufhalte. Früher waren es ganz krass so Tiere, Tierdokus und Natur. Dann war es zwischendrin so das Universum und das Weltall und so außerirdisches Leben. Und,
glaubst du an Aliens?
Was heißt glaubst du? Die Wahrscheinlichkeit ist zu hoch, dass,
oder?
Aliens existieren.
Ich
bin
total arrogant zu sagen, die gibt's nicht. Man, wie...
Voll, aber also trotzdem ist dem gegenübergestellt, dass der spannendste Planet, den wir beobachten können, in ganz weiter Umgebung einfach unsere Erde ist. Kennst du dieses so Gedankenspiel, dass zum Beispiel Gold ist ja ein sehr wertvolles Material, ne? Das ist aber nur so, weil wir auf unserem Planeten nicht so viel davon haben. Aber wenn man betrachtet, wie selten Holz ist, im ganzen Universum einzigartig, ist es so krass, wie wir mit Holz umgehen. Ja. Und das finde ich zum Beispiel super spannend, weil das so uns hilft, da so rauszuzoomen. Mhm. Aber ja, also für genau sowas, für so Wissenscontent oder jetzt verliere ich mich gern in so Polit-Talkshows und Debatten, sowas schaue ich voll gerne. Das alles findet Platz in YouTube. Mhm. Und das finde ich toll, dass das von großen Produktionen bis kleine Leute, die ihr, oh, kleine Leute, klingt fast despektierlich, aber Menschen mit wenig Reichweite, da ihren Stuff rausblasen können und den auch so aufwendig, aber auch ganz einfach machen können. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich liebe YouTube vielleicht genauso sehr wie Insta, aber dem Spiel geschuldet. Landet YouTube auf der 2.
Und die haben zumindest eine mikrokleine Gewinnbeteiligung, wenn auch nur so klein und nicht im Verhältnis zu den Einnahmen, aber irgendwie suggeriert es ja so ein bisschen, was...
YouTube zahlt, würde ich sagen, mit noch am besten. Ja.
Naja, ja gut, Instagram zahlt ja nichts direkt.
Absolut.
Also das ist ja quasi... Ja, kostenlose Care-Arbeit.
Das stimmt. Ja.
Ja. Krass, ja. Ich bespiele nur Instagram, daher bin ich bin auf beiden anderen nicht. Ich fühle TikTok gar nicht.
Konsumierst du auch nicht?
Nee, also YouTube konsumiere ich sehr gerne. Mhm. Mag ich sehr gerne, also seit vielen, vielen Jahren. Aber TikTok habe ich zweimal versucht, auch mich da so reinzufühlen. Check ich nicht.
Check ich nicht, ist cool.
Ich komme nicht rein. Ich fühle es nicht. Es spricht mich null an. Ich check's nicht. brauch's eh nicht. Mhm. So, daher, ja. Wobei ich immer gerne von diesem Monopol von Instagram weg wollen würde. Aber ja, also TikTok ist für mich keine Alternative. Weil du hast es auch ganz gut beschrieben, dass eben auch diese Interaktion da fehlt und so dieses, es ist einfach nur so.
Es ist ein bisschen stupider, so, das stimmt.
Ja, ja, stupide will ich jetzt gar nicht sagen, da finden ja auch gute Sachen statt, aber
ja, ja, voll.
Du wirst
aber
so,
ich sag mal, das, was du darin machst, ja, ist so einfältiger zumindest. Aber mich würde jetzt interessieren, wo würdest du in dem ganzen Fernsehen setzen?
Naja, das Fernsehen entwickelt sich ja gerade sehr krass. Also es wickelt sich so ein bisschen ab. Also es verabschiedet sich ja in seiner alten Form und versucht ja auch mehr ins Digitale und so ein bisschen mehr in dieses Zeitfreiheitliche zu gehen. Das haben sie noch nicht so ganz gecheckt.
Ja.
Weil, also da, wo Fernsehen ja noch funktioniert, sind diese Lagerfeuersachen. Also zum Beispiel Fußball, Bundesliga oder so. Bin großer Hertha BSC-Fan zum Beispiel. Und finde, das ist immer noch so, was ja wirklich noch funktioniert als Lagerfeuer. Entweder gehen die Leute ins Stadion oder sie gucken sich dann im Fernsehen an. Aber ansonsten so die ganz großen Shows, da gibt es ja nur noch ganz, ganz kleine Sachen, wo man sagt, okay, da muss man live gucken und so. Ansonsten kann man das ja alles online. Und
was du mit Lagerfeuer meinst, ist so dieses so Forum, wirklich zu wo diesem, man zusammenkommt.
Genau, also dass du zu diesem Zeitpunkt vor dem Fernseher sitzt und was dann quasi so ein Gemeinschaftsgefühl ist. Was
während
früher,
es brennt so.
Genau, ja, also dass man währenddessen, dass in den Anfängen von Social Media war das so, dass man eine Sendung geguckt hat und parallel getwittert hat. Dass man sich mit ganz vielen Leuten unterhalten hat über diese Sendung und dadurch natürlich dieses Lagerfeuer noch vergrößert hat, dass man mit Tausenden von Leuten quasi an diesem Lagerfeuer saß. Das ist ja nicht mehr so.
Absolut. Ja, aber wie schön, dass wir uns bei einem ganz anderen Medium zusammengefunden
genau
haben, und zwar beim Medium Podcast. Das war 1+1 Freundschaft auf Zeit mit Ruth Moschner.
Und Lesern.
Das war sehr schön, auch wieder mit dir zu quatschen, Ruth. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank und ich freue mich auf nächste Woche. Sei pünktlich.
Ich gebe mir Mühe.
Ich bin gespannt. Ich will auch. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, euch hat es gefallen.
Ja,
schreibt uns das bitte mal.
Genau. Wir küssen eure Herzen.
Bevor wir hören, wie das Duo die Folge fand, kommt hier noch ein Podcast-Tipp.
ARD Sounds. Du willst noch mehr Krimis? Die spannendsten Polit- und Psychokrimis aus der ganzen ARD findest du hier in ARD Sounds im Hörspiel-Podcast Schlechte Gesellschaft. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Und nun zurück zum Podcast. Na, wie war's?
Es war schön. Wir haben viele sehr große Themen miteinander besprochen. Also das finde ich immer sehr schön. Ich habe mich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen missverstanden gefühlt. Das war dann ein bisschen komisch. Und selbst als ich versucht habe, das einzuordnen, habe ich es irgendwie, hatte ich das Gefühl, das kam nicht so ganz an. Aber am Ende des Tages war es trotzdem eine sehr schöne Diskussion. Und ich denke, wir sind da auch absolut auf einer Ebene. Das war ein bisschen anstrengender als das Gespräch zuletzt, also letzte Woche. Aber im Großen und Ganzen finde ich es ganz toll und ich habe auch auf jeden Fall ein bisschen was dazugelernt.
Ich lasse mich da einfach drauf ein. Also ich finde es total interessant, ihm zuzuhören. Ja, auch mal so nachzufragen, was so dahinter steckt und so. Deswegen, ich glaube, einen Plan machen macht überhaupt keinen Sinn bei uns beiden. Ich glaube, das ist das Lustige. Und, also das habe ich auf jeden Fall schon rausgefunden, weil es war letzte Woche ja auch so, dass er immer, wenn es ihm zu deep wird, dass er dann entweder zu dem Kaugummiautomaten greift oder zum Umschlag. Das ist sein Ausweichmanöver. Vielleicht ist er ja von mir genervt, weil ich so ein bisschen Pain in the Ass bin und mich nicht so abschütteln lasse.
Das war's für diese Woche mit 1+1 Freundschaft auf Zeit. Lasst uns gerne eine Bewertung da und schreibt uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de und in der ARD Sounds App. Produktion Amelie Kern und Jo Bischofberger. Redaktion Gissi Winkler, Anna-Maria Meister und Annika Binger. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf, Maximilian Frisch, Lukas Hambach und Alexander Stößlein. Sprecher Jan Bracht. Line-Producer Marc Bürkle. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Franzi Malik, Anna Stockheim und Marie Niemann.